Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Der Fotograf Sebastian Backhaus ist heute mein Gast. Große Teile des Jahres ist er in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Gerade mal wieder zurückgekommen aus dem Irak. Herzlich willkommen, Herr Backhaus.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Welches Foto gehört zu den eindrücklichsten dieser jüngsten Reise?
Ich glaube, das Foto, was vielleicht am eindrücklichsten ist, was ich geschossen habe, ist ein Foto von den Protesten in Bagdad, einer Einheit der 11. Division der irakischen Armee, dort im Straßenkampf mit den Protestierenden, wie sie sehr, sehr erschöpft hinter ihrer Barrikade, hinter der sie sich verschanzt haben, verstecken und kurz durchatmen und einen ziemlich leeren Blick haben und starren und einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht.
Diese Blicke sind Ihnen besonders wichtig, glaube ich.
Ja, ich denke wohl. Oft ist es so, dass der Blick selber eines Protagonisten dort in den Krisen oder Kriegen, in denen ich fotografiere, viel mehr aussagt als das große Drumherum, als die Totale. Ich glaube, dass der Blick selber, die Augen, das widerspiegeln, was ich eigentlich einfangen möchte. Und ich kann natürlich auch die Totale fotografieren. Von dem Schlachtfeld selbst ist auch wichtig, das zu tun. Aber ich glaube, eindrücklicher ist es, die Menschen, die die Bilder dann betrachten, die erwische ich besser, indem ich halt das zeige, was aus dem Gesichtsausdruck einer Person sich widerspiegelt, die das selber gerade erlebt.
Das ist mir auch aufgefallen, selbst wenn Menschen verschleiert sind oder irgendwie vermummt sind, ja, die Augen sieht man trotzdem und in denen spürt man sehr viel. Angst, Aufregung, Erschöpfung.
Genau. Und auch der Wahnsinn, der dort oft eine Rolle spielt, der spiegelt sich oft in den Blicken wider.
Wie solche Bilder entstehen, darum geht es im heutigen Gespräch mit Sebastian Backhaus. Ein Fotograf, der die Nähe zu seinen Protagonisten sucht. Das können linke Aktivisten sein, aber auch Muslimbrüder. Regelmäßig sind Sie im Auftrag der Tageszeitung Die Welt unterwegs. Diesmal aber waren Sie auf eigene Faust im Irak. Wie lange und mit was für einem Ziel, also mit was für einem selbstgesetzten Auftrag?
Das ist nicht ganz richtig. Überwiegend war ich für Die Welt, auch im Irak und auch in Syrien. Ich war jetzt einen Monat unterwegs und die letzten Tage in Bagdad war ich auf eigene Faust unterwegs. Es war ein ursprünglicher Auftrag für Die Welt, der dann aber geplatzt ist aus verschiedenen Gründen. Und diese Fotos habe ich dann selber gemacht und die sind jetzt aber auch schon bereits verkauft.
Okay, und was war der Auftrag?
Der Auftrag war, dort zu zeigen, wie die Proteste im Irak gerade vonstatten gehen, wie sich dort Sicherheitskräfte und Protestierende gegenüberstehen. Was ich auch versucht habe einzufangen, ist es eine Revolution oder ist es ein temporärer Protest, der dort gerade stattfindet? Und das habe ich versucht, dort in dieser einen Woche, die ich in Bagdad fotografieren war, festzuhalten.
Seit Anfang Oktober gibt es diese neue Protestwelle, überwiegend getragen von jungen Menschen, auch von vielen Frauen. Es gibt nach wie vor keine stabile Regierung, nur eine Übergangsregierung. Und um diese Regierungsbildung geht es ja auch den Protestierenden, nicht? Also eine ihrer Forderungen ist, dass die politischen Ämter unabhängig von der Religionszugehörigkeit vergeben werden. Was sind denn andere Forderungen?
Eigentlich das alte Establishment abzuschaffen, die Korruption abzuschaffen. Ich habe dort viele Gespräche geführt in diesen Protestcamps mit den Akteuren dort und da geht es darum, selbstbestimmt aufzutreten, all diese Seilschaften zu unterbinden, die seit Jahren im Irak funktionieren und es dort im Grunde genommen keine Unterschiede mehr gibt. Egal, wer an die Macht gekommen ist, es bleibt alles gleich, die Korruption bleibt gleich. Es gibt wenig Chancen für die Jugend, sich dort zu behaupten und genau das abzuschaffen, darum geht es jetzt den Protestierenden auf breiter Ebene.
Was heißen Protestcamps? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt den zentralen Tahrirplatz dort im Zentrum Bagdads. Dort ist eine Stadt entstanden, die im Grunde genommen alles bietet, was eine Revolution vielleicht auslösen könnte. Dort gibt es Zelte, in denen Debatten stattfinden. Es gibt einen riesigen Support, eine riesige Solidarität, die dort in diesem Camp organisiert wird. Das fängt absurd absurderweise an bei einem Theaterzelt, wo auch die Zukunft des Iraks schon mal theoretisch durchgespielt wird, auf diesem Gedankengut dieser Jugend, aber auch ein Zahnarzt, der dort sein Zelt aufgebaut hat und sagt, okay, ich behandle euch hier umsonst, weil der Staat das halt nicht bewerkstelligen kann. Ein Friseurzelt, wo alle umsonst die Haare geschnitten bekommen und so weiter und so fort. Oder aber
das klingt jetzt so, als würde eine neue Gesellschaft ausprobiert.
Genau, das ist ein bisschen so das Spiel eines Modells, wie sich die Menschen dort das vorstellen, die Vision, die sie haben eines Iraks, wie sie sich diesen wünschen würden. Aber auch, das ist mir auch wichtig zu erwähnen, es gibt auch einen Streifen mit vielen Bildern, also ein Bürgersteig im Grunde genommen, wo viele Bilder aufgestellt sind und Kerzen angezündet wurden, wo den Menschen gedacht wird und für diese Menschen gebetet wird, die im Rahmen dieser Proteste ermordet worden sind.
Es wurde in den letzten Wochen mehrfach von Massakern berichtet, bei denen vermummte Unbekannte die Protestierenden attackiert haben sollen. An die 500 Menschen sind gestorben während dieser Proteste, 17.000 verletzt. Das sind die Zahlen, die in den Medien kursieren. Wie bewegen Sie sich als Fotograf in diesem Spannungsfeld? Also Sie kommen in Bagdad an und dann?
Dann werde ich vom Flughafen abgeholt, von meinem besten Freund in Bagdad. Das ist der Hassan. Und mit dem arbeite ich schon seit langer Zeit zusammen. Uns verbindet eine sehr enge Freundschaft und ihm vertraue ich 100%. Und das ist im Grunde genommen meistens so, wenn ich irgendwo im Krisengebiet ankomme. Mein Radio ist im Grunde genommen auch nicht sehr, sehr groß. Ich halte mich überwiegend in Syrien und im Irak auf. Darauf bin ich spezialisiert. Und dort habe ich seit vielen Jahren gute Freunde, Menschen, denen ich vertraue, wie zum Beispiel Hassan in Bagdad. Der holt mich dort ab. Ich komme bei Hassan in der Wohnung unter. Dort gibt es wieder andere Freunde von Hassan, mit denen ich bespreche, was ich vorhabe. Und dementsprechend bereiten wir dann meine Mission vor, die Sachen, die ich einfangen möchte. Und diese Leute dort vor Ort aus dem Umfeld von Hassan, aber auch anderen Fotografen, wie zum Beispiel der Vincent Heiges, ein deutscher Fotograf, der seit einem Jahr in Bagdad gelebt hat, mit denen bin ich dann im Kontakt, tausche mich aus und schaue, was ist möglich, wo sind die Gefahrenpotenzialen und wie schützen wir uns davor.
Und dieser Hassan ist jetzt aber, wenn ich es richtig verstehe, nicht nur ein Freund, sondern unter Journalisten sagt man ein sogenannter Stringer, also jemand, der ihnen Leute zuführt, der sie an bestimmte Orte bringt, also ein Mittelsmann, der sie in ihrer Arbeit unterstützt.
Genau, wir arbeiten als Fotoreporter oder...
Also den bezahlen Sie?
Den bezahle ich nicht, das ist genau der Unterschied. Eigentlich arbeiten wir mit diesen Stringern und Fixern zusammen, die sehr teuer sind und das auch zu Recht, weil sie oft auch ihr Leben riskieren dafür, dass wir unseren Job machen können. Hassan und mich verbindet eine lange, lange Freundschaft. Dort ist es so, dass ich Hassan zum Beispiel... Die bezahle ich nicht, aber den habe ich zum Beispiel einen Englischkurs finanziert. Das sind eher Freundschaftsdienste, die uns dort verbinden und nicht der offizielle Auftrag für mich als Fixer zu arbeiten. Das ist eine andere Ebene.
Fixer, dieses Wort irritiert vielleicht manchen.
Ja, der Fixer, der im Englischen, der fixt halt die Sachen, die wir machen möchten.
Der macht die fest.
Es ist kein Junkie. Nee, ja. Meistens nicht.
Sie waren unter anderem auch auf der anderen Seite unterwegs, wenn man das so sagen kann, also embedded mit der irakischen Armee, eingebettet in deren Einsatz. Haben Sie da keine Berührungsängste?
Die Berührungsängste, das ist schwierig zu sagen, darf ich so nicht haben. Also wir sprachen eingangs über die Bilder, die ich mache, wo ich auch sehr, sehr nah rangehe, um diesen Augenschein auch einzufangen. Und da darf ich nicht zu viel Berührungsängste haben, um nah ranzukommen. Auf der anderen Seite muss ich auch Berührungsängste haben, um professionell arbeiten zu können. Also ich muss immer professionell bleiben, darf nicht sympathisieren mit einer Seite.
Wie checkt denn die Armee zum Beispiel ab, was ihr Interesse daran ist, mit dabei zu sein? Die werden sie ja irgendwie prüfen.
Ja, das funktioniert so. Ich bin dann über die sogenannte Frontlinie gerannt von den Protestierenden zur Polizei, zur Armee. Das ist die Bundespolizei, die zusammen mit der Armee dort gegen diese Protestierenden kämpft. Und die haben mich dann in Empfang genommen und gefragt, ja, was ist los? Was willst du denn hier? Und dann habe ich erklärt, dass es mir ein Anliegen ist, beide Seiten zu dokumentieren, von beiden Seiten Bilder zu machen. Und das stieß sehr schnell auf deren Verständnis. Und dann war ich in der Lage, dort die Erlaubnis zu bekommen und frei zu fotografieren. Natürlich mit gewissen Einschränkungen. Wenn sie dann mit Schleudern geschossen haben, wollten sie nicht, dass ich das fotografiere. Aber wenn man dann stundenlang mit diesen Menschen unterwegs ist, vergessen sie auch manchmal diese Einschränkungen, so dass ich dann vollumfänglich das einfangen konnte, was ich gesehen habe.
der Fotograf Sebastian Backhaus. Aufgewachsen in Meppen im Enzland, das ist ganz nahe an der niederländischen Grenze, in einer wohl sehr großen Familie. Wer gehörte da alles dazu?
Wir waren 13 Kinder und meine Eltern. Das lag daran, dass meine Eltern schon vor meiner Geburt Kinder aufgenommen haben, die kein Zuhause hatten. Somit bin ich dann hineingeboren mit schon bereits Geschwistern, die nicht meine leiblichen Geschwister waren. Dann sind später noch meine beiden Schwestern geboren worden. Irgendwann waren wir 13. Die genauen Daten habe ich gar nicht im Kopf. Bei uns war immer sehr, sehr viel los. Und mit 13 Kindern und 2 Eltern waren wir wie eine große Familie.
Waren das Pflegekinder oder Adoptivkinder? Waren die also ihre gesamte Kindheit bei Ihnen in der Familie?
Für mich gefühlt waren das meine Geschwister. Wie man das genau definiert, ist eigentlich ist ein Heim gewesen, ein Kleinstheim.
Ah ja.
Meine Eltern haben diese Kinder als Pädagogen, die meine Eltern sind, aufgenommen. Für mich hat es sich aber so angefühlt. Das ist meine Familie gewesen.
Also ein privates Kinderheim, oder?
Genau, so kann man das ausdrücken.
Die Eltern waren Sozialpädagogen.
Genau, sind sie noch. Ein privates Kinderheim. Aber wie gesagt, für mich war das die Familie, in der ich groß geworden bin. Kinderheim hin oder her, das hatte für mich damals natürlich als Kind keine Rolle gespielt.
Aber gab es da andere Beschäftigte?
Wir hatten eine Köchin, die da war, die Frau Kapteiner. Und noch eine weitere Diplompädagogin, Renate, die auch immer mal wieder mit dabei war.
Also da ging Beruf und Familienleben irgendwie ineinander über. Was für einen pädagogischen Ansatz hatten denn Ihre Eltern?
Meinen Eltern ging es immer um die Bindung. Meine Eltern kommen aus der Zeit der sogenannten Heimkampagne, alte 68ern, die damals die Missstände in den Großheimen live noch miterlebt haben und gesagt haben, im Schichtdienst, dort im Schlafsaal, im Speisesaal ist es nicht möglich, Kindern einen wirklichen Halt zu geben, wirkliche Perspektiven zu vermitteln. Wir müssen das runterbrechen. Wir müssen für die Kinder da sein, wie in einer Familie, und haben dann gesagt, okay, wir nehmen es selber in die Hand und sind als Eltern da und nicht als schichtdienstleistende Erzieher, die morgens kommen und abends gehen.
Haben Sie sich wirklich wohlgefühlt in diesem Umfeld oder auch mal davon geträumt, ein Einzelkind zu sein?
Ja, das war ja meine einzige Realität. Ich bin ja da hineingeboren, ich kannte es nicht anders, habe mich pudelwohl gefühlt all die Zeit, aber ich habe es eigentlich auch sehr genossen, wenn ich hin und wieder mal von meiner Patentante eingeladen war, die in der Nachbarschaft gewohnt hat, und ich dann dort mal für ein paar Stunden Einzelkind sein konnte. Das war auch sehr schön.
Sie haben dann Zivildienst gemacht im Behindertenbereich und anschließend in Berlin studiert, auch soziale Arbeit. War das an einer Fachhochschule?
Genau, das war die Hochschule für Sozialwesen. Dort habe ich das studiert.
Also sind dem Weg der Eltern gefolgt?
Blind gefolgt, genau. Habe das ja genau gemacht, und ich kannte ja auch nichts anderes und dachte, das sei meine Berufung, das zu tun. Habe dann auch länger an diesem Feld gearbeitet, habe mich da so ein bisschen von der Biografie meiner Eltern abgegrenzt, indem ich so ein bisschen in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung gegangen bin. Habe hier in Berlin am Kaspar-Hauser-Therapeutikum gearbeitet als Sozialpädagoge. Habe dann aber auch irgendwann gemerkt, nein, das ist eigentlich nicht, was ich möchte. Habe dann berufsbegleitend ein Master of Business Administration gemacht mit der Idee, eine eigene Einrichtung zu gründen für Menschen mit Behinderung. Schon auch im sozialen Feld geblieben. Ja, und dann ist mir das mit der Fotografie dazwischen gekommen.
Wie genau?
Damals war ich relativ ausgebrannt. Ich hatte gearbeitet in der Woche, hatte am Wochenende einen Club betrieben in Neukölln und dann auch noch nach diesen langen Nächten bei mir im selbstbetriebenen Club dann den MBA gemacht. Und das war zu viel und war dann ziemlich kaputt nach 2 Jahren. Und habe mir dann Urlaub genommen, mir einen Rucksack gepackt und habe gesagt, ich brauche einfach Zeit für mich. Und bin dann 3 Monate durch die Welt gereist. Und da hat es mich auch nach Ägypten getrieben. Das war, glaube ich, 2012. Und dort bin ich dann direkt zwischen die Fronten geraten. Dort gab es damals in Kairo so bürgerkriegsähnliche Zustände. Nach dem Sturz von Mubarak war das große Chaos ausgebrochen.
Wann war das? 2011?
2011 war die Revolution. 2012 war dann dieses Chaos nach der Revolution, wo sich dann Islamisten gegenüber linken Demokratieaktivisten standen. Und ich als erholungssuchender Rucksacktourist bin dann dazwischen geraten. Und das hatte mich dann sehr schnell gepackt. Ich hatte gute Kontakte. Ich hatte schnell Freundschaften auf beiden Seiten gefunden. Naiv wie ich war damals, und hatte gedacht, das, was hier passiert, muss irgendwie transportiert und berichtet werden.
Was meinen Sie mit Freundschaften auf beiden Seiten?
dass ich bei den Menschen, die den Muslimbrüdern nahe waren, schnell Freundschaften gefunden habe, aber auch bei den linken Demokratieaktivisten Freundschaften gefunden hatte. Naiv, wie ich da reingerannt bin damals, ohne auch überhaupt Ahnung zu haben, was die Hintergründe sind, was die wirklich Motivation waren. Ich stand auf einmal mitten da drin und war dann davon elektrisiert und es hat mich auch politisiert. Irgendwie hat mich die ganze Situation in gewisser Weise auch infiziert, sodass ich darüber berichten wollte. Das war mir dann ein Herzensanliegen.
Für viele, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ist ja so ein Erschöpfungszustand ein Warnschuss, um das Leben neu auszurichten, also auch um Tempo rauszunehmen. Das erscheint mir absurd, dass Sie dann in so eine politisch aufgeheizte Situation geraten, aber eigentlich ja wahrscheinlich ziemlich labil waren in der Zeit.
Ja, vielleicht brauchte ich auch etwas, was ich bis dato noch gar nicht kannte, neue Perspektiven, neue Ideen zu bekommen. Vielleicht war ich einfach müde von dem, was ich bisher mein Leben lang gemacht habe. Okay, mal abseits von dem Club in Neukölln. Das war einfach nur kräftezerrend und etwas Neues. Aber die soziale Arbeit hatte mich ja von Geburt an begleitet und dann halt auch im Professionellen. Und vielleicht gab es da mit den Erlebnissen in Ägypten auch eine gewisse Erfrischung, die mir auch wieder neue Kraft gegeben hat.
Wie sind Sie da auf die Idee gekommen, erste Texte zu schreiben?
Wie ich bereits sagte, war es so, dass ich von der Situation so elektrisiert war, dass es mir ein Herzensanliegen war, das, was meinen Freunden dort, meinen neu gefundenen Freunden in Ägypten, was sie ausmacht, dort zu transportieren. Das war mir ein Anliegen. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe es auf und versuche es zu veröffentlichen, um diesem Problem dort in Ägypten eine größere Bühne zu geben. Das habe ich gemacht, aber als unprofessioneller Schreiber kam das nicht gut an. Die Rückmeldung dann bekommen, ja, vielen Dank für Ihre Mühen, Herr Backhaus. Vielleicht liegt das Schreiben Ihnen nicht so sehr. Versuchen Sie es doch mal, wenn Sie schon so nah dran sind, wie man Ihren Texten entnehmen kann, versuchen Sie es doch mal mit Fotos. Ja, daraufhin habe ich mir dann eine Kamera gekauft und habe dann einfach mal fleißig drauf losgeknipst, ohne überhaupt Ahnung zu haben, wie man fotografiert.
An wen haben Sie die Texte geschickt?
Also die Texte, also das waren dann ja Fotoreportagen.
Aber schon vorher, ich meine, wer hat gesagt,
dass das war die Vice, das Vice-Magazin.
Also ein Internetmagazin, nicht ganz unumstritten.
Nee, überhaupt nicht unumstritten, würde ich heute auch nicht wieder tun. Aber
also was journalistische Standards angeht.
Ja, ja. Genau, da ist Vice bestimmt kein gutes Beispiel. Aber ich war damals neu dort und Vice war damals ziemlich cool und ich dachte, damit erreiche ich die meisten Menschen und hatte mich dann gleich an dieses Magazin gewandt. Würde ich heute sicherlich anders machen.
2013 ist von dem Fotografen Sebastian Backhaus eine Reportage erschienen unter der Überschrift Muslimbrüder sind nicht so böse, wie sie schauen. Herr Backhaus, was wollten Sie damit erreichen?
Oha, also das war bestimmt eine Reportage bei der Weiß, oder?
Ja.
Bei der Weiß war es so, dass die Überschriften von der Redaktion selbst generiert wurden und es keine Möglichkeiten gab, dort zu korrigieren. Das war sicherlich eine Jugendsünde damals.
Aber das Netz vergisst nichts.
Das ist ja blöd jetzt in diesem Moment. Aber nichtsdestotrotz muss ich irgendwie dazu stehen. Das waren meine Anfänge als, ja, Fotograf will ich gar nicht sagen, als fotografierender Mensch, der dort in den Strudel der ägyptischen Proteste geraten ist. Das würde ich heute anders machen. Aber ja, jetzt steht es im Netz und da bleibt es wahrscheinlich auch.
Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie sich mit beiden Seiten angefreundet haben, mit den linken Aktivisten ebenso wie mit den Muslimbrüdern damals und sogar wohl versucht haben, die mal alle an einen Tisch zu bringen.
Genau, und das Wort anfreunden ist auch etwas, was ich damals so gemacht habe. Das würde ich heute anders machen, dass die journalistische Distanz braucht ist, um wirklich gut berichten zu können. Das wusste ich damals noch nicht, deswegen war ich angefreundet und habe beide Seiten an einen Tisch gebracht. Ich dachte, ich habe die Möglichkeit, ich habe hier Freunde auf beiden Seiten und alle streiten sich und hauen sich die Köpfe ein. Dann bringe ich sie doch mal an einen Tisch, koche was Schönes in meiner Wohnung, damals in Kairo. Habe sie dann zusammengebracht. Das ist nicht so gut ausgegangen. Es ist dann in einem Streit eskaliert, wo dann die linken Demokratieaktivisten aufgestanden sind und gegangen sind.
Hier wird Geschichte gemacht und ich bin dabei. Das sagen Sie in einem Video über die Zeit des arabischen Frühlings damals in Kairo. Aber Sie sind ja selbst dann auch schnell ins Kreuzfeuer geraten. Was ist Ihnen damals passiert?
Genau, damals war ich dann unterwegs während der Ausgangssperre, die hatte ich dann missachtet, hatte Sicherheitsequipment dabei, was dann als ich dann überprüft worden bin, in Kairo, in meinem Rucksack gefunden worden ist.
Was war das?
Das war eine schussigere Weste und ein Helm. Und die Polizisten, die mich da erwischt hatten, hatten gedacht, dass ich das illegal eingeführt hätte. Das Ganze ist in der Nähe der amerikanischen Botschaft in Kairo passiert. Somit stand ich dann auch unter dem Verdacht, ein Spion zu sein. Und dann bin ich verhaftet worden, dort ins Gefängnis geraten in Kairo. Aber nach einer Nacht und zwei vollen Tagen, dank der Hilfe der deutschen Botschaft, bin ich dann wieder freigekommen.
Was haben Sie in diesem Gefängnis gesehen?
Ich hatte eine extra Zelle bekommen. Somit musste ich nicht in diese Zellen, wo die ganzen Menschen reingestopft worden sind, im Keller. Aber habe gehört, wie die Menschen dort gefoltert worden sind. Die Schreie in der Nacht ist natürlich sehr traumatisierend für mich gewesen, ohne es selbst erlebt zu haben, aber alleine nur das zu hören, war sehr schlimm. Und auch diese Gerüche, die haben dort Menschen eingesperrt, die ich dann am nächsten Tag auch gesehen habe, weil wir gemeinsam mit einigen Menschen aus diesen Zellen dort zum Gericht gebracht worden sind, waren dort eingefärbt, die schwer verletzt waren, mit Schusswunden, die unbehandelt waren. Ja, es war wirklich sehr schrecklich.
Sie müssen große Angst gehabt haben.
Ja, natürlich hatte ich große Angst, weil ich wusste auch nicht, wann ich da wieder rauskomme. Nur durch den Zufall, dass ich Deutscher bin und die deutsche Botschaft im Nacken hatte, war es ja möglich, dass ich dann so schnell wieder freigekommen bin. Aber all die anderen Menschen, die dort eingesperrt sind und nicht das große Glück hatten, Deutsch zu sein, die sind alle nicht freigekommen und sind weiter dort geblieben. Ja, aber auch nicht zu wissen, wie ich sagte, wann ich freikomme, hat natürlich auch eine große Angst für mich bedeutet. Ja.
Wie gut sprechen Sie Arabisch?
Ja, nicht so gut. Also es reicht, um einen guten Eindruck zu machen. Also mein Arabisch im Restaurant zum Essen bestellen ist relativ gut, aber dann hört es auch auf.
Wie sehen Ihre Eltern diese Entwicklung?
Also am Anfang, als ich sagte, ich werde jetzt Fotograf und spezialisiere mich auf den Mittleren Osten. Wie gesagt, nach den ersten Versuchen in Ägypten haben sie mich belächelt. Als sie dann gesehen haben, dass ich es ernst meine, haben sie Angst gehabt um mich, verständlicherweise. Und jetzt, wo ich mich dann über die letzten Jahre professionalisieren konnte, glaube ich, wich so die Angst einem gewissen elterlichen Stolz, ab und zu mal Bilder zu sehen, wenn sie sich eine Zeitung kaufen, die von mir gemacht sind.
Hatten Sie selbst das Gefühl, dass Sie in der Phase, in der Sie noch gar nicht als Journalist aufgetreten sind, ich weiß gar nicht, ob Sie heute diesen Begriff überhaupt für sich reklamieren würden, ich bin Journalist, doch mehr zum Aktivisten zu werden?
Nee, die Angst hatte ich nie oder auch die Versuchung hatte ich nie, weil für mich immer klar war, wenn ich dort sauber journalistisch arbeite als Fotograf, ist das im Grunde genommen der größte Hebel, den ich einsetzen kann, um vor Ort eine gewisse Änderung durchzuführen. Das sind jetzt sehr große Worte. Also diesen Hebel, den ich da habe, der ist sehr, sehr klein. Und es ist der Beitrag, der in meiner Macht steht, dort ein Foto zu schießen, um darüber zu berichten, was dort ist. Aber mir ist schon sehr bewusst, dass das die größte Möglichkeit ist, um eine Situation vor Ort vielleicht zum Besseren zu verändern.
Wenn Sie heute einreisen, machen Sie das als Privatperson oder mit Akkreditierung?
Das hängt davon ab, wo ich einreise. Also nach Ägypten würde ich nie wieder ohne Akkreditierung einreisen. Aber überhaupt auch durch das Erlebnis, was ich in Ägypten habe, meide ich das Land als Fotograf grundsätzlich. In Nordsyrien, wo ich sehr, sehr viel arbeite, braucht es keine wirkliche Akkreditierung. Dort bekomme ich dann vor Ort die Genehmigung, die ich brauche, zu gewissen Gebieten, zu gewissen Camps oder was auch immer ich dort fotografiere. Ja, auch meistens immer in Zusammenarbeit mit einem Schreiber, einer Schreiberin, oft mit dem Korrespondenten Alfred Hackensberger. Von der Welt, genau. Wenn ich im Irak arbeite, jetzt war ich ohne Akkreditierung in Bagdad unterwegs, was sehr gut funktioniert hat.
Wie sind Sie überhaupt zur Welt gekommen? Zeitung.
Ich war damals ganz frei ohne Aufträge unterwegs. Heute bin ich meistens nur mit Aufträgen unterwegs, wenn ich mich in den Flieger setze und losfliege. Aber vor dieser Zeit war es so, dass ich mir angeguckt habe, von wo aus ist es sinnvoll zu berichten. Und bin dann hin und habe diese Geschichten vorfotografiert und habe sie dann im Nachhinein verkauft. Und das war auch die Situation in Sinjar, einer Stadt im Irak, die vom IS besetzt war. Und diese Stadt ist befreit worden. Und ich hatte das Glück, einen Tag nach der Befreiung in dieser Stadt zu sein und dort zu fotografieren. Und habe dann den Alfred Hackensberger dort vor Ort getroffen und war auf der Suche natürlich nach einem Auftrag und hatte ihm dann in den Wirren dieser Befreiung schnell meine Karte in die Hand gedrückt und gesagt, hier, wenn du einen Fotografen brauchst, meldest du dich, und musste dann auch schon wieder weg. Und der hat sich dann gemeldet und so sind wir dann zum Team geworden.
Der Fotograf Sebastian Backhaus war 2016 bei der Befreiung der irakischen Stadt Mosul mit seiner Kamera direkt an der Front. Was bedeutet so ein Einsatz?
Also da gibt es verschiedenste Ebenen, was diese Bedeutung eines solchen Einsatzes angeht. Einmal ist es natürlich ganz wichtig, das zu transportieren, was ich vor Ort sehe. Das ist ja meine Aufgabe, meine Verantwortung als Fotograf. Ich bin im Grunde genommen der Transporteur dessen, was dort passiert. Dann gibt es die Ebene, wo ich selber zusehen muss, wie ich damit klarkomme, was ich sehe, was ich erlebe.
Sie müssen damit klarkommen, was Sie erleben. Geben Sie mal ein Beispiel.
Also wenn ich sehe, wie dort, also gerade die Straßenschlachten von Mosul, dort Kinder schwer verletzt, vielleicht mit Verbrennung von ihren Eltern aus dem Gefecht getragen werden, sind das Momente, die ich erstens einfangen muss in dem Moment, wo ich das sehe. Und dann arbeite ich und dann fotografiere ich. Und dann habe ich wenig Zeit, darüber nachzudenken, was ich tue. Wenn ich dann aber mit diesen Bildern, um bei diesem Beispiel zu bleiben, eines verbrannten Kindes, was von seinen Eltern gerade gerettet wird, dann wieder am Laptop sitze und diese Bilder editiere, dann geht mir das natürlich auch sehr unter die Haut. Und dann hilft es mir zu wissen, dass diese Bilder nicht bei mir bleiben, sondern dass diese Bilder veröffentlicht werden, dass ich das, was ich dort eingefangen habe, teile. Das hilft mir psychologisch. Aber wenn gerade bei diesem Häuserkampf in Mosul, wo ich jeden Tag solche schrecklichen Bilder live miterlebt habe, braucht es dann manchmal auch, um diesen Job überhaupt machen zu können, einen gewissen Empathiestopp.
Aber wie gehen Sie mit dieser Situation um, jetzt so ein Kind, wie Sie es gerade beschrieben haben, zu fotografieren? Haben Sie keine Scheu vor den Eltern, auch in dem Moment die Kamera überhaupt zu zücken? Also das sind ja Situationen, da können Sie die nicht fragen, darf ich Sie fotografieren?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, für die ich keine Standardantwort habe. Das hängt immer wieder von der Situation ab, die ich sehe. Oft ist es ja in solchen Situationen so, dass ich mit meinem Gefühl, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist, arbeiten muss und da halt mit einer gewissen Empathie diese Entscheidung treffen muss. Meine Erfahrung zeigt aber, dass gerade die Menschen, die größtes Leid erleben, auch wenn ich mit ihnen dann danach spreche, wenn sie zum Beispiel in der Situation ihr Kind gerettet haben und es medizinisch versorgt wird und ich mich dann nochmal zusammensetze und nochmal nachhake, was ist eigentlich passiert, in diesen Situationen bei diesen Menschen erlebe, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass ich meinen Job dort mache, dass das, was sie dort an Verbrechen, an Leid erlebt haben, durch meine Aufgabe als Fotograf, das teile, mit der Welt teile im Grunde genommen. Das ist die Erfahrung, die ich mache. Das ist selten, ganz, ganz selten der Fall, dass Menschen dann sagen, das, was du da gemacht hast, geht gar nicht, und lösche sofort die Fotos. Das passiert auch und dann lösche ich die Fotos.
Gibt es Situationen, wo Sie sagen, nee, das erreicht jetzt eine Grenze, das fotografiere ich nicht?
Nein, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass alles gezeigt werden muss. Alle Fotos müssen gezeigt werden. Denn meine Aufgabe ist es, die Realität, die ich vor Ort sehe, zu transportieren. Und es steht mir nicht zu, hier einen Filter aufzusetzen und zu sagen, okay, diesen Teil der Realität transportiere ich und den anderen nicht. Es ist natürlich eine gewisse Einschränkung und darüber mache ich mir viele Gedanken, wenn jemand einen Angehörigen verliert und ich fotografiere das, führt es eventuell zu einer Retraumatisierung dieses Angehörigen, ja, der oder die jetzt gerade ihren Liebsten verloren hat, wenn diese Person das Bild sieht, was ich geschossen habe. Aber das ist genau dieser Spagat, von dem ich gerade sprach, für den ich keine abschließende Antwort habe und es von Situation zu Situation entscheiden muss, fotografiere ich das jetzt? Also im Grunde genommen das öffentliche Interesse versus des Privaten, der Intimsphäre dieser Person.
Werden Sie als Autodidakt von den alten Profis, Journalisten der internationalen Presse anerkannt? Die übernachten ja meist untereinander in denselben Hotels, kennen sich, sie wohnen privat, sind in anderen Szenen unterwegs.
Für mich als Fotograf und für alle anderen, die meine Arbeiten sehen, gilt das Foto. Wie gut ist das Foto? Wie gut sind die Informationen verdichtet? Wie ist das Bild komponiert? Und das ist das, was zählt. Da gibt es dann niemanden, der sagt, aha, du hast aber nicht wirklich an der Hochschule für Fotojournalismus in Hannover studiert, deswegen gilt dein Bild nicht. Das Bild gilt immer mit dem, was es zeigt und wie gut es ist.
Wie schützen Sie sich davor, dass dieses Leben nicht zum nächsten Burnout führt?
Ja, das ist ganz wichtig, dass ich, wenn ich zurückkomme, meine Regenerierungsorte habe und auch meine Methoden habe. Jazz, Joggen, Jacuzzi, sage ich immer so gerne. Das heißt, wenn ich zurückkomme, muss ich mich entspannen, muss ich einen Rückzug für mich irgendwie reservieren. Ich gehe viel joggen, mache viel Sport, treffe Freunde, rede über das, was ich erlebt habe, gehe gerne schwimmen in die Sauna, höre viel Jazz oder besuche Jazzkonzerte. Das sind alles Sachen, die mir helfen, dann wieder runterzukommen und einen gewissen Ausgleich zu dem zu finden, was ich vor Ort habe. Also in der Saison, was mir da sehr hilft, ich habe mit Freunden in der Uckermark ein Kollektiv am See. Dort treffen wir uns alle und gehen segeln, schwimmen, kochen zusammen, machen Feuer. Ja, das hilft mir am meisten.
Sebastian Backhaus, man ist dankbar, wenn man zwischendurch mal Bilder von Ihnen sieht, also Fotos, die Sie fotografiert haben, die ein bisschen Hoffnung machen. Zum Beispiel von einem Fotoprojekt, das Sie im Auftrag der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit Kindern in Mosul, gemacht haben. Was war das für ein Projekt?
Es war bei Mosul, in der Stadt Karakosch, in der Nähe von Mosul, ein Projekt mit 21 Kindern, die die gesamte Diversität des Iraks darstellen durch ihre Communities, da wo sie herkommen. Ich habe mit diesen Kindern einen Workshop gemacht, dem ich ihnen das Fotografieren beigebracht habe. Jetzt gerade in diesem Monat war das. Und ein dreitägiger Workshop. Aber es ging nicht nur darum, ihnen beizubringen, wie die Fotografie funktioniert, sondern auch habe ich einen Workshop moderiert, wo sie ein Thema gefunden haben, was sie besonders beschäftigt. Und das Thema, was sie dann gefunden haben, auf das sie sich dann gemeinsam geeinigt haben, war der Quell unseres Lebens. Und dann habe ich diese Kinder drei Tage lang losgeschickt mit Einwegkameras und dann hatten sie Zeit, dieses Thema fotografisch einzufangen und die Kameras danach wieder eingesammelt und ihre Erlebnisse auch eingesammelt, die sie beim Fotografieren haben, machen können. Ja, war ein großartiges Projekt.
Waren es Jungen und Mädchen?
Jungen und Mädchen, genau.
Wie alt?
Zwischen 7 und 11.
Was zeigen diese Bilder, die gemacht
haben? Die habe ich noch nicht entwickelt. Die habe ich jetzt gerade alle mitgebracht. In meinem Rucksack habe ich 40 Einwegkameras mitgebracht. Aber natürlich durch die Erlebnisse, die Interviews, die ich danach mit den Kids geführt habe, weiß ich so ein bisschen, was sie fotografiert haben. Viele Bilder werden sein, dass sie verlassene Häuser fotografiert haben in ihrer Nachbarschaft.
Quell des Lebens.
Genau. Wo nämlich genau die Menschen geflüchtet sind, die vorher ihre Nachbarn sind. Aber auch viele Fotos, die aus dem privaten Umfeld ihre Geschwister fotografiert haben. Oder eine Geburtstagsparty war dabei. Ein Mädchen, Zeynep, hat die Leiche eines IS-Dschihadisten in der Nachbarschaft fotografiert, die dort liegt und verwest. Das war ihr wichtig, das festzuhalten. Muss man sich vorstellen, ein Mädchen, was Zeynep ist 9 Jahre alt, dann alleine losstiefelt und dann dort die verwesende Leiche eines IS-Dschihadisten fotografiert, weil das Teil ihres Lebens ist. Also das hat mich schon sehr, sehr angefasst.
Ist das dann etwas, wo Ihre sozialpädagogische Arbeit wieder auflebt?
Also genau, das war das Schöne an diesem Projekt, dass es das erste Mal war, dass ich beide meine Expertisen getroffen haben. Dass ich dort mit diesen Kindern arbeiten konnte im Kontext der Fotografie. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Fotos.
Was soll daraus entstehen?
Es wird Ausstellung geben, auch hier in Berlin. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Der Termin ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich im März. Aber auch in Italien und natürlich im Irak, auch in der Stadt Karakosch, damit die ganzen Verwandten und die Eltern und die Kinder selber sehen können, was sie da fotografiert haben. Ich werde im Januar wieder rüberfliegen in den Irak, um mit den Kindern zusammen die Ausstellung zu kuratieren.
Der Fotograf Sebastian Backhaus war in dieser Stunde, die ist jetzt bei uns und das Gespräch stellen wir gleich in die DLF-Audiothek. Herr Backhaus, danke sehr für Ihren Besuch.
Sehr gerne.